nachzudenken. Ich hoffe, dass du es okay so im Kollektiv. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das sonst so habt. Ich bringe das so ein bisschen jetzt mit aus unserer Gemeinde. Mut, du und ich, wir kennen uns jetzt persönlich nicht näher. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade so los ist. Und ich weiß nicht, was in diesem Jahr noch so alles kommen wird. Das wissen wir ja schon nicht, wenn wir in die große Weltlage schauen. Wir wissen nicht, wie sich der Krieg in der Ukraine weiterentwickelt. Viele haben Angst vor Atomkrieg, Inflation. Was kommt da noch alles? Was zerfällt da alles, was bisher doch scheinbar so stabil war? Und das ist jetzt nur so der Blick in die große Welt. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind und in unser eigenes Leben reinschauen, dann ist auch nicht alles so Sonnenschein und Sonntag und es segelt so durch. Es gibt immer so Phasen, da bin ich immer sehr dankbar für. Aber ich glaube, jeder von uns, jede von uns trägt auch so einen eigenen Rucksack mit sich rum, wo wir sagen, wenn wir da andere reingucken lassen würden, was da drin ist, dann bräuchten wir da auch Mut. Und dann wird es deutlich, dass wir Mut brauchen, uns damit auseinanderzusetzen. Also ich weiß nicht, was in deinem Jahr so auf dich zukommt, aber eins weiß ich, du wirst Mut brauchen. Es werden Situationen kommen, in denen du Mut brauchen wirst. Und du wirst in diesen Situationen dich fragen, wo ich weiß nicht, wo ich den hernehmen soll. Und heute weißt du auch noch nicht, wofür du den brauchst. Aber Mut werden wir alle brauchen dieses Jahr. Und es soll sich gar nicht bedrohlich anhören, sondern es ist einfach eine Erfahrungstatsache, wenn du in dein Leben reinschaust, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, im vorvorletzten Jahr. Jeder von uns wird Situationen finden, wo es genau so war. Und wir sagen, genau, da haben wir Mut gebraucht. Mut für die kleinen und großen Dinge des Lebens. Und wenn du alles vergisst von meiner Predigt, nimm dieses mit, dieses eine Bild hier von unserem Freeclimber da oben rechts. Mut ist nicht die eine große Tat. Mut ist nicht der eine große Entschluss. Mut ist nicht die eine Zauberformel, nicht das eine Amazon-Paket, Thorsten, was du vorhin erwähnt hast, sondern Mut ist die Summe aus einer langen Kette von vielen kleinen Vertrauensmomenten, so wie bei dem Freeclimber. Der steht unten vor diesem Felsen, vor dieser Wand und will da hochklettern. Und es ist jetzt nicht so, dass er seinen ganzen Mut zusammennimmt und zack ist er oben, sondern er kommt nur hoch, Griff für Griff, Fußtritt für Fußtritt und jeder einzelne davon braucht ein kleines bisschen Vertrauen. Und irgendwann ist er oben. Und dann sagen seine Freunde, wenn er das dann auf Insta postet, boah, das ist aber mutig. Sagt, ja, genau, aber der Mut, der kam nicht plötzlich einfach so, sondern er ist die Summe aus dieser Kette von Vertrauensmomenten. Das ist das Bild für heute. Das finde ich wichtig über Mut, weil sonst ist Mut so eine Schwarz-Weiß-Größe. Und es gibt Leute, die sind einfach mutiger von ihrer Persönlichkeit her. Manchmal würde man vielleicht auch sagen, leichtsinniger. Und es gibt andere, die sind das halt nicht. Die sind ein bisschen ängstlicher. Und das ist aber nicht so, dass es die Mutigen gibt und die Ängstlichen, sondern wir alle leben in dieser Kette von Vertrauensmomenten, sind immer wieder herausgefordert, die zu investieren. Also meine Frage ist, und da möchte ich dir so ein bisschen Sehnsucht machen heute Morgen, meine Frage ist, wenn du in den vielen kleinen Momenten deines Lebens ein kleines Stückchen mutiger denken könntest, glauben könntest, handeln könntest, schweigen könntest, reden könntest, lieben könntest, hoffen könntest, nur ein kleines bisschen mutiger als im letzten Jahr, würde dich das nicht in eine bessere Zukunft führen? 5 Vertrauensmomente für eine bessere Zukunft. Die schauen wir uns an und wir tun es anhand von der Lebensgeschichte von David, dem Hirten, der vom Hirten zum Helden wird. Und wenn du schon lange so in der Gemeindewelt unterwegs bist, ja, vielleicht Kindergottesdienst, sagst du, ach David, alles schon gesehen, alles schon gehört, kenne ich schon. Stimmt, ist immer ein bisschen schwierig, wie mit den Liedern, ne? Weil man die schon so oft gesungen hat. Dann ist gar nicht so leicht, da nochmal einen Schritt zurückzutreten und sagen, so jetzt gucken wir es uns nochmal neu an und anders an. Also das ist die Challenge heute Morgen. Und das schaffen wir aber gemeinsam. David, der vom Hirten zum Helden wird. David, der es bis in den Stammbaum von Jesus geschafft hat. David, der eine ganze Kette von Vertrauensmomenten erlebt hat, durchlebt hat. Und im Rückblick sagt mir dann, oh, ist der mutig. Also, hier ist die Geschichte, 1. Samuel 17, 20 bis 52. Ich lese das so stückweise vor, wenn wir in der Predigt dran vorbeikommen. Was ist der Kontext, was ist die Situation? Israel ist im Krieg mit den Philistern, der Erzfeind. Und damals war Krieg nicht so wie heute in der Ukraine, sondern Krieg war irgendwie räumlich geordneter. Ihr könnt euch vorstellen, auf der einen Seite Auf der einen Seite steht die Schlachtreihe von Israel, die Soldaten auf dem Berg, auf dem Hügel. Und dann kommt so ein grünes Tal auf der anderen Seite. Ja, und auf der anderen Seite steht die Schlachtreihe der Philister. So ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Und sie stehen sich gegenüber, ja, und wie Soldaten oder vielleicht manchmal dann auch Männer so sind, sie schreien, ja, und sie versuchen, den anderen einzuschüchtern. Und in der Mitte ist so ein Tal. Und in der Mitte, 40 Tage lang, kommt einer von den Philistern und er geht in die Mitte und er stellt sich ganz allein in die Mitte und er verhöhnt Israel und die Soldaten und den König und Gott, den Gott Israels auch. Sein Name ist Goliath, ein Mann wie ein Baum, schwer gepanzert, Speer, Schwert, alles, was man so braucht. Die waren damals in der Übergang von der Bronzezeit in die Eisenzeit vermutlich. Also die Israeliten hatten wahrscheinlich Bronzewaffen. Die Philister hatten wahrscheinlich schon Eisenwaffen. Und Bronze ist weich. Also ne, wenn Eisen Bronze trifft, dann gewinnt das Eisen. Also die hatten auch Grund, Angst zu haben, menschlich gesehen. Also 40 Tage lang, jeden Morgen, jeden Abend kommt dieser Typ, dieser Goliath, dieser Mustersoldat und verhöhnt die Israeliten auf der anderen Seite. So ist das Setting, so ist der Kontext und jetzt gehen wir rein, Auftritt David. Nicht als Kämpfer, sondern als kleiner Bruder und als Proviantträger. David ist der Jüngste von den ganzen Brüdern und er hat drei von den Älteren, die dienen in der Armee vom König Saul. Die stehen da in dieser Schlachtreihe. Und damals gab es noch kein WhatsApp und es gab auch noch keine richtige Versorgung. Also mussten die Familien selber sehen, wie sie ihre Angehörigen im Feld, im Krieg versorgen konnten. Und dann hat der Vater den David losgeschickt und hat gesagt, hier David, lass mal die Herde sein, du Hirte. Du nimmst jetzt mal hier das Proviantkörbchen und gehst mal aufs Schlachtfeld und guckst mal, ob es meinen Jungs gut geht. Und versorgst sie mit Käse und Brot und alles, was sie da so haben mussten. Und dann heißt es Vers 20, da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter und lud auf und ging hin, wie ihm Isai, also sein Vater, geboten hatte und kam zur Wagenburg. Also Wagenburg ist das Materiallager von den Soldaten. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zur Schlachtreihe und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Ja, eine Seite Israel, andere Seite Philister. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt Reihe gegen Reihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zur Schlachtreihe, kam hin und fragte seine Brüder, wie es ihnen gehe. Erster Vertrauensmoment. David lässt die Herde zurück. David lässt das Einzige zurück, was er kennt und was er kann. Schafe hüten. Und die Herde ist auch nicht nur so ein Hobby, so wie wir heute vielleicht Kaninchen haben oder Hühner daheim oder so, sondern es ist der ganze Wohlstand der Familie. In dieser halbnomadischen Kultur ist die Herde dein Bankkonto. Wir haben kein Geld rumliegen, sondern aller Wohlstand steckt in den Tieren. Deswegen taucht das in dem Psalm auch so oft auf, das Bild, ne, je größer deine Herde ist, desto mehr Wohlstand bist du gesegnet. Also David lässt etwas super Wichtiges für die ganze Familie zurück. Er gibt die Kontrolle auf. Er lässt etwas zurück, was er kennt und was er kann, um sich in diese unsichere Situation hineinzubegeben. Das finde ich schon mal den ersten Vertrauensmoment. Das, was ihn bisher definiert hat. Und dann kommt er zu dieser Wagenburg und er findet gar nicht die Soldaten, sondern er findet nur die Leute, die den Proviant bewachen. Und von weiter hört er das Kriegsgeschrei und er weiß, viele von denen, die da jetzt schreien, die werden bald nicht mehr am Leben sein. Die werden bald bluten und dann werden sie sterben und dann werden sie tot sein. Und ich stelle mir vor, David hätte das Essen für seine Brüder, ja, sein Proviantkörbchen, er hätte es einfach bei dem Tross lassen können. Er hätte es da abstellen können. Er hätte sagen können, das ist für meine Brüder. Ich habe meinen Job gemacht. Aber das tut er nicht. Sondern er läuft hin in Richtung von dem Schlachtlärm. Er läuft hin zur Schlachtreihe. Und David hatte keine Ahnung, er hatte keine Ausbildung, er hatte keine Ausrüstung, er hatte auch keine Anweisung, sich da irgendwie einzumischen. Er riskiert die Gefahr, er riskiert die Zurechtweisung, er riskiert die Verhöhnung. Was willst du denn hier, Kleiner? Und genau das passiert dann auch gleich. Und er geht diesen einen Schritt aus der Welt des Hirten heraus und in die Welt der Soldaten hinein, ein Schritt, der sein Leben für immer verändern würde. Und er lässt dafür das zurück, was er kennt und was er kann. Und meine Frage aus diesem Vertrauensmoment heraus an dich heute Morgen ist, und die kannst du nur selbst beantworten und vielleicht kannst du sie auch gar nicht schnell beantworten, vor welcher neuen Welt stehst du gerade? Wo weißt du dich im Moment gerufen, etwas zurückzulassen, hinter dir zu lassen, was du doch eigentlich so gut kennst und so gut kannst? Und wie geht's dir damit? Und meine Ermutigung ist, wenn Gott dich ruft, dann bleib nicht bei der Herde. Wenn Gott dich ruft, dann bleib nicht bei der Herde. Mut ist, wenn du aufbrichst in eine neue Welt. Das ist der erste Vertrauensmoment von den fünf. Mut ist, wenn du aufbrichst in eine neue Welt. Und manchmal ist das sehr klar und sehr, sehr für alle sichtbar. Ein neuer Job, du ziehst um in eine neue Stadt, eine neue Ausbildung, neue Partnerschaft, was auch immer, neue Gemeinde. Also manchmal sind das sehr äußerliche Schritte. Und manchmal ist es aber auch innen drin, dass wir merken, wir müssen etwas zurücklassen, hinter uns lassen, was wir eigentlich kennen, was wir eigentlich können und uns einlassen auf eine neue Welt. Mut ist, wenn du aufbrichst in eine neue Welt. Also David hat das Vertrauensmoment durchlebt, verarbeitet, hat es gewagt, geht zur Schlachtreihe. Und dann erlebt David aus erster Hand und aus nächster Nähe, wie es sich anfühlt, von diesem Riesen, von diesem Goliath verhöhnt und bedroht zu werden. Er hört das Kriegsgeschrei, er riecht die Angst, Vers 23. Da kam herauf der Riese mit Namen Goliath aus den Reihen der Philister und redete dieselben Worte, also der sagt das, was er 40 Tage lang immer gesagt hat, und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Die Soldaten in der Schlachtreihe hier auf dieser Seite, sie sehen den Goliath und sie reagieren auf das Hier und Jetzt. Das, was sie sehen können, das, was sie hören können. Und sie haben Angst. Und ich kann das total verstehen. Ich hätte auch Angst, wenn man auf das Hier und Jetzt reagiert. Das ist eine bedrohliche Situation. Die Armee von den Philistern ist schon bedrohlich genug, aber wenn der sich auch noch hinstellt und sagt, euer Gott kann überhaupt nichts und euer König kann auch nichts und ihr seid auch alles Memmen, ihr könnt auch alle nichts, wer legt sich mit mir an? Da geht das Adrenalin hoch. Und wir merken das an der Reaktion. Sie sehen das hier und jetzt und sie können gar nicht hingucken. Ja, sie schlottern vor Angst, sie wenden sich ab und dann versuchen sie sich irgendwie gegenseitig Mut zu machen mit einer Belohnung aus dem Hier und Jetzt. Saul hat versprochen, der diesen Goliath tötet, der ihn besiegt. Es klingt so ein bisschen wie bei Grimms Märchen. Der kriegt seine Tochter zur Frau und das halbe Königreich und befreit von allen Lasten in Israel. Das muss man ein bisschen erklären. Das heißt lebenslang steuerfrei. Würde das gerne jemand haben? Jemand vom Finanzamt hier? Lebenslang steuerfrei. Ja, das, also ihr merkt, der Saul, der versucht seine Leute zu motivieren mit Dingen aus dem Hier und Jetzt, um einer Gefahr zu begegnen, die im Hier und Jetzt ist. Und die Soldaten von Israel, die wägen das gegeneinander ab und sie merken, es reicht nicht. Es reicht nicht. Die ganze Belohnung, die der Saul da ausloben kann, die wiegt nicht schwer genug, um meine Angst, meine Bedrohung zu überwinden. Es reicht einfach nicht. So wie wenn der Freeclimber sagen würde, naja, wenn ich es da hochschaffe, kriege ich eine Cola. Das reicht nicht. Und die Soldaten merken, Mut ist nicht, wenn du genug auf der Seite mit der Waage, die Seite der Waage mit der Belohnung legst, sodass die Angst nicht mehr das Übergewicht hat, sondern, das sehen wir jetzt gleich an David, Mut ist, wenn ein ganz neuer Gedanke Einzug hält. Ein ganz neuer Gedanke. Ein Gedanke, der nicht im Hier und Jetzt spielt, sondern der von woanders herkommt. Vers 23. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Also David schaut über das Hier und Jetzt hinaus, die Angst auf der einen Seite und die Belohnung auf der anderen Seite, diese Waage. Und er schaut in die unsichtbare Welt Gottes und sagt, was hier eigentlich passiert ist, da ist ein unbeschnittener Philister und da ist ein lebendiger Gott. Also unbeschnittener Philister, wissen viele von euch, ne? Beschneidung war das Bundessymbol für Israel. Beschnittene Männer ja nur, die waren die sozusagen zu Gottes Volk gehörten. Das war die Dokumentation davon. Und der unbeschnittene Philister heißt, das ist einer, der hat mit Gott nichts zu tun und will das auch nicht und braucht das auch nicht. Und der ist draußen. Und auf der anderen Seite ist der lebendige Gott, der doch eigentlich viel mehr kann, haben wir gerade gesungen, der viel größer ist als der größte Goliath, der da stehen könnte. Das sieht David. Die anderen sehen das nicht. Die sehen und riechen Gefahr, Bedrohung, Waffen, Körpergröße, Kampfgewicht, alles richtig. Aber der Mut kommt nicht daher, dass du etwas anderes dagegen legst, sozusagen als innere Belohnung, und dann versuchst, dich selbst auszutricksen, sondern der Mut kommt daher, dass du einen neuen Gedanken mit hineinnimmst, so wie David das getan hat. Und für David war das völlig klar, wenn es Gott wirklich gibt und wenn Gott wirklich lebendig ist und wenn Gott uns wirklich dieses Land, in dem wir hier sind, als gelobtes Land geschenkt hat, dann legt sich dieser Goliath eigentlich mit dem lebendigen Gott an. Und diesen Kampf kann er nicht gewinnen. Der kann gar nicht gewinnen. Egal wie viel Angst ich vor dem habe, aber er kann nicht gewinnen. Ist logisch unmöglich. So denkt David. Und ich finde das so cool, wie David sagt, dieser unbeschnittene Philister. Also, wenn du das nächste Mal Angst hast, vielleicht sagst du es einfach mal. Dieser unbeschnittene Philister. Was will der von mir? Also bitte nicht in der Öffentlichkeit und laut, ja. Also im Supermarkt oder es kommt ein bisschen komisch, ja, dann die anderen Leute werden komisch sich zurückweichen, wenn du da losbrüllst, ne, dieser unbeschnittene Philister oder im Fahrstuhl, also nicht. Aber so innerlich, also diesen Gedanken reinzunehmen, der nicht aus dem Hier und Jetzt kommt und sagen, ja, was passiert hier eigentlich? Was ist eigentlich wirklich wahr? Was ist eigentlich wirklich wahr? Was ist in der unsichtbaren Welt eigentlich wahr im Moment? David hat das gemacht. Und er ist so mutig, so nicht nur zu denken, sondern so auch zu reden. Und auch danach zu handeln. Denn wer so die Klappe aufreißt, der muss bald seine Taten dahin packen, wo seine Worte sind. Das sehen wir gleich. Also, das ist der zweite Vertrauensmoment. Mut ist, wenn du danach handelst, was du glaubst. Für David ist das nicht nur die Theorie, dass Gott lebendig ist und dass Gott ihm das Land gegeben hat, sondern David ist so mutig, danach zu handeln, was er da glaubt. Und sagt, wenn das so ist, dann hat dieser Goliath den Kampf schon längst verloren, er weiß es nur noch nicht. Hast du in deinen Gedanken klar, was du mutig wagen solltest? Auch hier wieder, diese Frage kann ich für dich nicht beantworten und vielleicht kannst du sie auch nicht jetzt sofort beantworten, aber dann nimm sie mit und geh da mal ein bisschen mit schwanger. Hast du deinen Gedanken klar, was du mutig wagen solltest? Was hindert dich da denn daran, danach zu handeln? Mut ist, wenn du danach handelst, was du glaubst. Dritter Vertrauensmoment. Es passiert, was passieren muss, wenn so ein Kleiner da kommt und die Klappe aufreißt. Ja, was machen dann ältere Brüder? Genau, wer ältere Brüder hat, weiß das. Und sie sagen so, komm mal mit zum König. Und dann nehmen sie den David mit zum König Saul und sagen, so David, sag's nochmal. Ey König, hier ist einer, der reißt die Klappe auf. Der sagt, der Goliath kann gar nicht gewinnen. Und der David steht zu seiner Überzeugung auch beim König und sagt, keine Panik, Saul, lass mich gegen ihn kämpfen, ich werde ihn besiegen. Klein David, der Hirte. Vers 33. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und dann kam ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Der Herr, der mich vor dem Löwen und dem Bären errettet hat, der wird mich auch retten von diesem Philister. Also für Saul ist es ein Nachteil, wer David ist. Du bist ja nur ein Knabe und der ist ein Kriegsmann, das ist ein Killer. Du bist ja nur ein Knabe. Hast du sowas schon mal gehört? Also vielleicht in anderen Worten. Hey, was willst du? Du bist doch nur ein Junge, du bist doch nur ein Mädchen. Vielleicht aus der Kindheit. Also das sind Sätze, die gehen bis ins hohe Alter mit uns manchmal. Wenn wir so Sätze zu hören kriegen, du bist doch nichts, du kannst doch nichts. Besonders wenn es von Menschen kommt, die eigentlich uns Mut und Vertrauen zusprechen sollten, wie unsere Eltern. Es gibt Menschen, die das von ihren meistens Vätern gehört haben, du bist doch nichts, du kannst doch nichts. Das sind Sätze, die gehen so tief, du brauchst 60 Jahre, die wieder rauszulassen und da vielleicht von frei zu werden. Und die bestimmen unser halbes Leben. Also was Saul da macht, dem David zu sagen, was er kann und was er nicht kann, das ist auf der einen Seite menschlich gesehen erstmal verständlich, dass er sagt, du bist doch nur ein Knabe und das ist ein Kämpfer, was willst du eigentlich? Aber gleichzeitig blendet er etwas Wichtiges aus. Aber David sieht das und er sagt es auch. David sagt, ja, ich bin ein Hirte. Aber das Wesentliche für diesen Kampf, das Wesentliche, wo mein Mut herkommt, steckt nicht in dem, wer ich bin. Sondern das Wesentliche ist die Hilfe Gottes, die habe ich auch schon erlebt als Hirte gegen den Löwen und den Bären. Und diese Hilfe ist doch nicht abhängig davon, ob ich mit einem Löwe kämpfe oder mit so einem Goliath. Also auch hier wieder, David schaut über das Sichtbare hinaus und Und er traut sich, das zu nehmen und sagt, wenn Gott mich hier herstellt als der ich bin, dann reicht das. Egal, was andere sagen. Egal, was der Saul sagt. Also für Saul ist das ein Nachteil, wer David ist. Du bist nur ein Junge, der Riese ist ein trainierter Killer. Und dann versucht er, diesen Nachteil irgendwie zu kompensieren. Und er sagt, hey, verschaffen wir ihm allen Vorteil, den wir können. Legen wir meine Rüstung an. Gleichen wir den Unterschied aus zwischen dem, wer er ist und wer meiner Meinung nach sein sollte. Junge, ich helfe dir mal. Ja, also du wirst es nicht packen, aber ich will wenigstens hinterher nicht schuld sein. Also ich helfe dir mal. Vers 33. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen kupfernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und versuchte zu gehen. Aber er war es nicht gewohnt. Ja, also stell dir vor, so eine Ritterrüstung hier aus dem Schloss Braunfels und du versuchst damit zu laufen, das kannst du vergessen. Er ist nicht gewohnt, der David. Er ist ein schmächtiger Hirtenjunge. Durchtrainiert mag sein, ja, aber nicht Muskelprotz. Es klappt nicht. Mut ist nicht, sich als jemand zu verkleiden, der man nicht ist. Das ist nicht mutig. Mut ist nicht, sich in das Bild reinzustellen von dem, was andere von dir haben und sagen, du, eigentlich müsstest du so sein. Dann würde ich dich als mutig ansehen. Das ist nicht mutig. Vers 22, da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte alles ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, in den Beutel und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Das war alles, was er hatte, seine Tasche und so eine Schleuder, also eigentlich so ein Lederriemen wie so ein Gürtel mit einer Verdickung und 5 Steine, die da reingepasst hätten. Und dann geht er los. Und er lässt die Rüstung und das Training und all diese Sachen, die Saul für ihn hatte, lässt er alles weg. David ist so mutig, sich darauf zu verlassen, wie Gott ihn gemacht hat. Ein Hirte, aber ein kämpferischer Hirte. Einer, der mit Schleuder und Steinen umgehen kann. Einer, der auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen ist, dass Gott ihm wieder beisteht, so wie schon gegen die Löwen und den Bären auch. Und das ist mutig. Und David trägt diese Überzeugung in sich, wenn Gott wirklich auf meiner Seite ist, dann ist es kein Hindernis, wer ich bin. Und das gilt für dich auch, egal was andere sagen. Wenn Gott auf deiner Seite ist, ist es kein Hindernis, wer du bist, wenn du in einen Vertrauensmoment reingehst. Auch hier wieder eine Frage, die ich dir mit auf den Weg gebe. Als wer versuchst du eigentlich zu kämpfen? Als wer versuchst du eigentlich zu kämpfen? Als die Person, die du bist, oder als eine Person, die du meinst, sein zu müssen? Weil deine Eltern, deine Familie, deine Freunde, dein Pastor, wer auch immer, dir sagt, du solltest aber so und so und so sein. Du kannst gegen den Riesen in deinem Leben nicht kämpfen als jemand, der du nicht bist. Du kannst nur kämpfen als die Person, die du bist oder die du wirst, während du kämpfst. Und wenn Gott dich wirklich ruft, dann wird all das dem nicht im Weg stehen, dass du gewinnst. Also die entscheidende Frage ist nicht, wer du bist, sondern wer Gott ist, so wie bei David. Und deswegen tritt der Vertrauensmoment. Mut ist, wenn du dazu stehst, wie Gott dich gemacht hat. Das ist ein Vertrauensmoment. Der sät Mut. So, alle, die im Kindergottesdienst gut aufgepasst haben früher, ja, ihr fragt euch schon, wann kommt es denn jetzt endlich zum Showdown? Ja, spann uns nicht so auf die Folter, der kommt jetzt. Und bevor ihr jetzt sagt, oh, kenne ich schon, Moment. Vers 48, als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Also, Goliath geht wieder in die Mitte, ne, und fängt wieder an, die zu bedrohen und alle haben Angst und David kommt von der anderen Seite. Und jetzt steht da ein kleines Wort. Ich weiß nicht, ob es euch beim Lesen oder Zuhören aufgefallen ist. Eilends hat Luther übersetzt. Eilends. Der David spielt nicht auf Zeit. Der David drückt sich nicht im Gebüsch rum. Der David schleicht sich nicht an. Der David läuft nicht so im Zickzack und oh, lieber nicht hingucken, lieber nicht, also vielleicht habe ich ja noch eine halbe Minute länger, sondern er läuft eilends auf Goliath zu. Direkt drauf zu, Frontalangriff. Ich bin darüber gestolpert, weil ich das von mir kenne, dass ich oft nicht eilends in diese Vertrauensmomente, in diese Mutmomente reinlaufe, sondern ich versuche es zu verzögern. Kennst du das? Ach, wenn der Zahnarzt den Termin verschiebt, ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Ach, wenn das Gespräch morgen nicht stattfindet, vielleicht kann ich es nochmal einen Tag aufschieben. Ganz selber ausprobieren, ob du so ein Typ bist. Ja, kleb dir mal so ein Pflaster hier, am besten Männer, ne, die ihr hier so behaarte Unterarme habt, so ein Pflaster hier draufkleben. Wie machst du das Pflaster ab? Also ich kriege öfter Blut abgenommen und ich bin beim Pflaster auch so ein Schisser. Ja, kennt ihr diese Leute, die ihr Pflaster dann so millimeterweise abziehen und es tut jedes Mal so ein bisschen weh und es dauert lange und es dauert lange, tut lange weh. Und dann gibt es so die Rambo-Typen, ja. Ich habe mir angewöhnt, das zu werden, ja, weil ich weiß, also die Summe des Schmerzes ist immer gleich, dann lieber schnell und dann ist es vorbei. Aber David ist so ein Pflasterabreißtyp. Also David läuft eilends auf den Goliath zu. Und ich finde das so bemerkenswert, weil er lässt sich selbst überhaupt keine Zeit, noch lange zu grübeln. Und könnte ich es nicht doch anders machen? Und bräuchte ich nicht vielleicht doch den Helm oder die Rüstung? Und ich finde es auch so bemerkenswert, weil David die Sicherheit dieser Schlachtreihe, in der er da noch steht, so schnell hinter sich lässt. Der versucht nicht, diese Sicherheit irgendwie mitzunehmen, sondern er lässt, also die bleiben alle zurück, die gucken nur, die holen ihre Handys raus und filmen. Und David sucht die Auseinandersetzung, den Mutmoment, so schnell es geht. Und er schaut dem Riesen fest in die Augen. Und wenn ihr diesen Text nochmal selber nachlest in der Bibel, dann werdet ihr feststellen, die Soldaten Israels konnten das nicht. Da steht ein Vers, den habe ich jetzt nicht mit vorgelesen. Als der Goliath sie anguckte, wandten sie den Blick ab. So wie bei Herr der Ringe mit dem Auge Saurons. Ja, die haben das nicht ausgehalten. Die haben es nicht ausgehalten, dieser Bedrohung ins Angesicht zu schauen. Und David rennt auf ihn zu und er schaut ihm ins Gesicht. Volle Kanne. Auch nochmal eine Filmreferenz. Ja, wer Troja gesehen hat mit Brad Pitt, ja, ganz am Anfang gibt es so eine Szene, die ist geklaut von hier. Wo der Brad Pitt als Achilles zurennt auf so einen Gegner, auf so einen Mann wie so einen Baum. Ja, und er rennt und rennt und rennt. Das ist das Bild, was hier dahinter steht. Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. Kein Grübeln, kein Stocken, kein Nachdenken, kein Umweg. Im vollen Lauf greift er in die Tasche, holt einen Stein raus, tut ihn in seine Schleuder und schleudert. Und weißt du, in dem Moment, wo er einen Stein reintut, ist auch klar, jetzt hat er nur noch vier. Wenn der nicht trifft, hat er nur noch vier. Wenn der nächste auch nicht trifft, hat er nur noch drei. Also seine Ressourcen sind begrenzt, seine Chancen sind endlich. Er hat genau fünf. Aber er riskiert das und er schleudert ihn David ins Gesicht, bevor der seinen Speer auf David schleudern kann. Der Stein trifft, der Riese fällt, der Mut Davids gewinnt die Schlacht, Kindergottesdienst zu Ende. Halleluja. Was da für mich drinsteckt ist, David hatte längst entschieden, sich auf Gott zu verlassen und er weicht von dieser Entscheidung nicht mehr ab. Der hat sich entschieden im Gespräch mit Saul, ich werde diesen Kampf kämpfen und ich werde ihn kämpfen als der ich bin, an der Seite meines Gottes, den ich kenne, dem ich vertraue und jetzt passiert, was passiert. Und dann rennt er auf den Goliath zu. Und David hatte so viele Momente abzuweichen, ist euch das aufgefallen? David hätte sagen können, als er die Rüstung abgelehnt hat, um als der zu kämpfen, als der Gott ihn gemacht hat, da hätte er sagen können, ah, vielleicht doch nicht. Nein, er bleibt dabei. David hätte umkehren können, als er so die Sicherheit der eigenen Schlachtreihe verlassen hat. Aber nein, er bleibt dabei. David hätte umkehren können, als er dem Riesen ins Auge guckt und dann vielleicht wie die anderen Soldaten auch sagt, oh, vielleicht doch lieber morgen. Aber nein, er bleibt dabei. Wenn du dich entschieden hast, Gott zu vertrauen, dann bleib dabei. Mut ist vierter Vertrauensmoment, wenn du deine Angst ins Auge siehst. Volle Kanne ins Auge siehst. Ja, da ist meine Angst. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Das ist ein großes Missverständnis. Du kannst deine Angst ins Auge sehen und trotzdem mutig sein. Und beides ist gleichzeitig da. Bei David war es so. So, ich habe gesagt, ne, so ein bisschen suffisant, Kindergottesdienst zu Ende, da hört er nämlich dann meistens auf. Aus Gründen, die wir gleich sehen werden. Liebe Eltern, bitte ab jetzt den Kindern die Augen zu halten. Eigentlich ist die Geschichte vorbei, oder? Also, ne, wir hatten vier Vertrauensmomente. Der Riese ist tot, David ist der Held. Eigentlich ist er fertig. Es kommt noch ein fünfter. Und es wird ein bisschen gruselig. Deswegen haben wir das im Kindergottesdienst meistens nicht so. Es ist nämlich noch nicht ganz vorbei. Der David würde sicher jetzt der Held des Tages sein. Er würde sicher die Lorbeeren einheimsen. Ja, halbes Königreich, lebenslang steuerfrei. Die Tochter vom König zur Frau, ist ja alles auch passiert. Aber David ist so mutig, nicht sofort diesen leichten Weg des Triumphs einzuschlagen, sondern die Sache ganz zu Ende zu bringen. Jetzt fragst du vielleicht, ja, wie zu Ende? Ist doch zu Ende. Tod ist doch zu Ende. Nee, noch nicht ganz. Die eigentliche Schlacht ist noch nicht geschlagen und die kommt jetzt, Vers 50. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Klar, der hatte ja nur seine Schleuder. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Da aber die Philister sahen, dass ihr stärkster tot war, flohen sie. Ist ein bisschen makaber, oder? Ey, der ist doch schon tot. Wieso muss ich dem noch einen Kopf abschlagen? Was ist denn das für eine Gräueltat? Ist das nicht ein bisschen widerlich? Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und die Verse drumherum liest, stellt man fest, es war total wichtig, dass David das gemacht hat. Warum? Ja, er hat den Goliath besiegt, aber das wusste ja keiner. Also die eigenen Soldaten standen weit weg, die haben vielleicht ihren Augen nicht getraut, haben gesagt, oh, ja, der ist jetzt irgendwie vielleicht ohnmächtig geworden, ja, oder ist verwundet und bestimmt steht er gleich wieder auf. Die anderen Leute im Volk Israel, die gar nicht mit am Schlachtfeld waren, all die anderen Familien, die haben davon vielleicht gehört, David hat den Goliath umgebracht. Und gesagt, ja, das will ich erst mal sehen, Fake News. Ja, das kann ja jeder sagen. Das ist so unvorstellbar gewesen. Das konnten die gar nicht glauben, wenn sie es nicht selbst sehen. Aber wie sollen die das sehen, wenn sie nicht dabei sind? Genauso die Philister. Also die Philister haben bestimmt auch gedacht, nachdem der 40 Tage lang Angst und Schrecken verbreitet hat, nee, das kann jetzt nicht sein. Der ruht sich nur mal kurz aus. Das ist ein Trick. Ja, der versucht, eine Kriegslist, der versucht, den David hier irgendwie vorzuführen. Aber in dem Moment, wo David den Kopf abschlägt und ihn hoch, nochmal, ist ein bisschen gruselig, ja, aber den Kopf hochhält, dann gibt es keinen Zweifel mehr. Dann ist die Sache klar. Ist die Sache klar für die Philister? Freunde, ihr habt verloren, raus aus unserem Land. Und das tun sie auch. Aber was viel wichtiger ist, die Botschaft für die eigenen Leute ist klar. Leute, Gott ist immer noch da. Ihr könnt mutig sein, Gott ist immer noch da. Und dann geht David mit diesem Kopf auf Reisen. Also ne, wir würden es heute abfotografieren und rumposten. Das hatten die halt nicht. Also irgendwie, wie überzeugst du ein ganzes Volk, dass ihr Erzfeind tot ist? Indem du den Kopf zeigst. Gruselig. Aber die eigentliche Schlacht, denn es ist einfach, sich als Mutiger von lauter Ängstlichen feiern zu lassen. Das hätte David haben können, als er ihn mit der Schleuder erschlagen hat. Ja, da war klar, die jubeln alle und David ist der Held. Aber es ist viel mutiger, den Ängstlichen ebenfalls Mut zu machen und den Kopf im Volk rumzuzeigen und zu sagen, Leute, Gott ist immer noch da, ist immer noch der lebendige Gott. Und wenn ihr ihm ein Stück mehr vertraut in eurem Leben, dann wird Gott diesen Mut auch belohnen. Also, David hat verstanden, der eigene Kampf, das ist gar nicht ich gegen Goliath, sondern der eigentliche Kampf damals war, das Gottvertrauen Israels wiederherzustellen. Die haben ja nicht nur an ihrer eigenen Kampfkraft gezweifelt, die haben ja an Gott gezweifelt. Erst schickt er uns in dieses Land hier und dann schickt er so einen Typ wie den Goliath und die Philister. Und das war für David der eigentliche Kampf. Und weißt du, wenn Gott Menschen einen Sieg schenkt, wenn Gott dir einen Sieg schenkt, dann tut er das nie nur für dich, dann tut er das immer auch für andere. Damit andere davon profitieren können und gesegnet werden. Also Mut ist sozusagen dreidimensional. Es ist meine Angst und der Gegner. Es ist ich und mein Gott, dem ich vertrauen will, kann, soll, möchte. Aber es ist auch ich und die anderen rechts und links, die genauso Angst haben wie ich. Und wenn Gott dir Mut schenkt für eine Situation, dann schenkt er den nicht nur für dich selbst, sondern auch um andere rechts und links zu ermutigen. Und David hat das verstanden und David war so klar und hat das erkannt. Eigentlich, der eigentliche Kampf ist, das Gottvertrauen Israels wiederherzustellen. Der eigentliche Kampf ist, anderen Mut zu machen. Nicht nur selbst jetzt hier diese Situation zu bestehen. Also auch hier nochmal eine Frage an dich zum Mitnehmen. Wo können und sollten andere von deinem Mut profitieren? Wo können und sollten andere von deinem Mut profitieren? Welchen Kampf hast du noch nicht zu Ende gekämpft? Vielleicht ist für dich die Sache klar und abgehakt. Aber könntest du nicht noch anderen Mut machen mit dem, was du da getan hast und geschafft hast? Mut ist, wenn du den eigentlichen Kampf zu Ende kämpfst. Das ist der fünfte Vertrauensmoment. Hier haben wir nochmal alle fünf. auf dem Bild. Also Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Großes Missverständnis. Mut ist nicht die eine große Heldentat. Ja, David war nicht mutig, weil er den Goliath besiegt hat, sondern er hat den Goliath besiegt, weil er all diese ganze Kette von Vertrauensmomenten durchlebt hat. Mut ist die Summe vieler kleiner Vertrauensmomente. Wenn du aufbrichst in eine neue Welt, wenn du danach handelst, was du glaubst, wenn du dazu stehst, wie Gott dich gemacht hat, wenn du deine Angst ins Auge siehst und wenn du den eigentlichen Kampf zu Ende kämpfst. Und wenn du in diesen Vertrauensmomenten riskierst, dich auf Gott zu verlassen, einen nächsten Schritt wagst, wie beim Freeclimber, dann wird deine Kraft zunehmen, wie bei David. Dann wird dein Gottvertrauen zunehmen, dann wird dein Mut wachsen und ich glaube, dann wird Gott dich auch in ein bisschen bessere Zukunft führen, so wie er das mit David auch gemacht hat. Ich habe zu diesem Thema so eine kleine Videoreihe gemacht, Echtzeit heißt die, kommt immer so sonntagabends auf meinem Blog, hat Thorsten schon gesagt, und bei YouTube und so. Und dann schrieb mir eine ältere Dame, die war schon weit über 80, und die sagte, Herr Dechert, mein Goliath ist meine Treppe. Ich lebe noch zu Hause, mein Sohn lebt mit in der Wohnung und ich bin nicht mehr so ganz fit im Gehen und ein bisschen gebrechlich und so. Und neulich bin ich diese Treppe runtergefallen, nur 2 Stufen. Aber seitdem ist nichts passiert, aber seitdem traue ich mich nicht mehr, diese Treppe zu laufen. Und ich muss immer meinen Sohn da unten hinstellen. Wenn der da unten steht, dann traue ich mich so ganz langsam da runter. Aber wenn der nicht da ist, dann kann ich nicht. Ich kann Auto fahren, alles, aber diese Treppe ist mein Goliath, das geht nicht mehr. Was soll ich tun? Ich habe gedacht, boah, ich bin 51. Ich kenne das von meinem Opa und ich kann das total verstehen im Kopf, aber wer bin ich, dass ich dieser Dame Ratschläge gebe, was sie jetzt machen soll? Also soll ich jetzt raten, einen Treppenlift zu kaufen oder was soll ich machen? Und dann habe ich versucht, ihr so ein bisschen dieses Bild zu vermitteln, ne? dass Mut eben nicht die eine große Heldentat ist, sondern das hatte sie auch gesehen im Video, diese Vertrauensmomente. Und dann habe ich gesagt, stellen Sie sich doch einfach vor, die Treppe ist wie diese Vertrauensmomente. Und vielleicht haben Sie einen Lieblingspsalm oder so, und den Sie auswendig können. Das können ja ältere Menschen oft viel besser als Jüngere. Und dann können Sie doch einfach auf jeder Stufe, wo Sie laufen, sagen sich den nächsten Vers. Und den nächsten Vers. Und machen sich so bewusst, hey, Gott ist bei mir. So wie David. Und dann schrieb sie zurück, ja, vielen Dank für den Ratschlag, brauche ich nicht mehr. Hat doch einen Treppenlift gekauft? Nee. Ich habe mich an meinen Konfirmationsvers erinnert. Ich werde dich an deiner rechten Hand halten. Ich bin bei dir. Und als ich mir den neu gesagt habe, bin ich ganz alleine die Treppe runter und seitdem ist weg. Der Riese ist tot. Und indem sie es mir geschrieben hat, hat sie auch noch den Kopf abgeschlagen und mir gezeigt. Und das finde ich so ein tolles Beispiel, weil das nochmal zeigt, wie alltäglich das sein kann. Situationen, in denen wir Angst haben, das sind gar nicht die großen Kriege und die großen Kämpfe immer. Sondern manchmal sind es ganz simple Dinge, wo vielleicht andere Leute rechts und links sagen, was, davor hast du Angst? Und du traust dich schon gar nicht, das zu erzählen, ne? Weil du weißt genau, deine Freunde würden sagen, das brauchen wir keine Angst vor haben. Aber Angst ist hier drin. Die ist halt da. Und Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist dieses Vertrauensmomente gehen. Kleine Schritte, kleine Schritte, kleine Schritte. Was ist dein Konfirmationspsalm? Kleine Schritte. Und das hat diese Frau ausprobiert. Und ist ein Stück weitergekommen in eine bessere Zukunft. Ich finde, Treppe laufen ohne Hilfe ist eine bessere Zukunft als Treppenlift kaufen. Also, ich erzähle euch das kleine Beispiel und du hast vielleicht selber noch andere erlebt oder hast sie im Kopf oder wünschst sie dir, einfach um nochmal klarzumachen, die Hauptbotschaft von heute. Wenn du alles vergisst, behalt dir das. Mut kommt scheinbar aus dem Nichts, aber nicht, weil die Angst plötzlich weg wäre, sondern Mut ist die Summe aus einer Kette von vielen kleinen Vertrauensmomenten. Und jeder Griff und jeder Schritt, den du investierst, den du Gott ein Stückchen vertraust, in kleinen Dingen, führt dich in eine bessere Zukunft. Das wünsche ich dir, dafür bete ich. Amen.
Du hörst mein Rufen, Herr, schon wenn der Tag anbricht. Das Dunkel hält dich nicht, es weicht vor deinem Licht. Was macht mir Angst? der Feind hat keine Macht. Er flieht vor deiner Hand. Sie schützt wie eine Wand, hält allen Pfeilen stand. Was macht mir Angst? Ich weiß, wer mir vorangeht. Ich weiß, wer zu mir steht. Der Herr der Engelsheere, er ist es, der mich trägt. Er herrscht für alle Zeiten, er ist mein bester Freund. Der Herr der Engelsheere, er ist es, der mich trägt. In dir liegt meine Kraft, nur du kannst mich befreien, wirst meine Rettung sein, dein ist der Sieg allein. Was macht mir Angst? Was macht mir Angst? Ich weiß, wer mir vorangeht. Ich weiß, wer zu mir steht. Der Herr der Engelsheere, er ist es, der mich trägt. Er herrscht für alle Zeiten, er ist mein bester Freund. Der Herr der Engelsheere, er ist es, der mich trägt. Denn nichts, was mich bedrängt, du hältst die Welt in deiner Hand. Ich bin gewiss, dein Versprechen bleibt. Du bist treu, Herr. Du bist treu, Herr. Du bist treu, Herr. Du bist treu.
Ich weiß, wer mir vorangeht. Ich weiß, wer zu mir steht. Der Herr der Engelsheere, er ist es, der mich trägt. Er herrscht für alle Zeiten. Er ist mein bester Freund. Der Herr der Engelsheere, er ist es, der mich trägt.